Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quick Draw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, Sie heute in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Montag, der 22. Dezember. Gutes Personal zu finden ist schwer, hört man oft aus den Unternehmen. Aber es scheitert erstaunlich oft nicht an den Kandidatinnen und Kandidaten, sondern an der Abstimmung im Unternehmen. In der heutigen Folge geht es um genau die Stellschrauben, die wirklich zählen. Klare Rollenbilder, ehrliche Kommunikation und Recruiting-Prozesse, die zur Realität eines knappen Arbeitsmarkts passen. Recruiting-Profi Heidi Berl erklärt uns, warum Stellenanzeigen oft an der Praxis vorbeigehen, wie gute Vorauswahl im Recruiting-Prozess funktioniert und was Unternehmen verändern können, damit aus einem »Wir suchen« am Ende ein »Wir finden« wird. Freuen Sie sich auf eine erhellende halbe Stunde und ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Vor dem Gespräch hören Sie noch eine kurze Information des österreichischen Gewerbevereins.
Eine Information des österreichischen Gewerbevereins.
Handwerk und Gewerbe sind nicht immer Highflyer, wenn es um Coolness-Faktor geht. Noch immer halten sich veraltete Vorstellungen und Sorgen für Imageprobleme und damit auch für Probleme geeigneten Nachwuchs zu finden. Dagegen kämpft der österreichische Gewerbeverein gezielt an. Welche Initiativen es dafür gibt, erzählt uns ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut. Lieber Stefan, was tut der ÖGV, um veraltete Klischees in Handwerk und Gewerbe Lügen zu strafen?
Das ist gut. Lügen zu strafen finde ich nett, insofern als man oft eine falsche Annahme hat, was Handwerk heute noch ist. Grundsätzlich gilt, gutes Handwerk spricht für sich und zwar in jeder Hinsicht. Argumente dafür ist natürlich die Qualität, die Individualität der Produkte, Massarbeit sei hier genannt, Langlebigkeit sei hier genannt. Die allermeisten, ich möchte fast sagen, alle Handwerksbetriebe arbeiten nachhaltig, kurze Lieferwege, regionale Materialien, wir können Produkte reparieren. Wir haben einen Ethos mit, weil wir aus Tradition oft handeln, wir haben Vertrauen und man kann auch an die Qualität vertrauen. Eine wirtschaftliche Bedeutung, das Handwerk ist ein großer Arbeitgeber und allen voran, es ist ein Innovationsträger. Ganz viele Handwerksbetriebe sind Vorreiter in ihren Disziplinen und treiben Innovation an. Was tun wir? Wir versuchen dieses Imageproblem, das allgemein dahin wabert, wenn man dann konkret sagt, ja, aber dieser Betrieb, ja, aber jener Betrieb, stimmt, die sind ganz besonders. Wir versuchen das ein bisschen herauszuholen, zum Beispiel mit dem Club der Traditionsbetriebe, bei Veranstaltungen, bei der Kommunikation. Oder wir helfen auch, Nachwuchssorgen zu lindern, indem wir in Schulen gehen und dort den Kindern Betriebe und Branchen vorstellen, von denen sie teilweise noch nicht gehört haben und so diese Jugendlichen in polytechnischen Fachmittelschulen in Richtung Lehre in solchen Betrieben zu lotsen. Also gemeinsam mit unseren Betrieben kommen wir da eigentlich ganz gut voran.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen bei uns im Podcaststudio Heidi Berl. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu uns zu kommen. Wir halten sie ja immer so, dass wir unseren Gästen die Möglichkeit geben, sich kurz selbst vorzustellen. Und liebe Heidi, ich würde sagen, sag unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo, ich bin Heidi Berl. Ich bin bei Artus HR Solutions und ich bekleide bei uns eine Hybridrolle. Zum einen als Senior Talent Acquisition Consultant und ich habe auch die Geschäftsführung über.
Wir sprechen heute über Personal, Personalfindung und warum es wichtig ist, gutes Personal zu haben. Heidi, die erste Frage, im Prinzip so ein geflügeltes Wort, gutes Personal ist schwer zu finden. Stimmt das?
Ja und nein. Gutes Personal ist schwer zu finden. Aus unserer Sicht ist das natürlich nicht der Fall. Das liegt aber daran, weil wir fast nichts anderes tun. Also es ist natürlich unser Fokusgebiet. Darin sind wir gut. Jedoch, woran es halt häufig scheitert mitunter oder was eine Herausforderung ist, ist einfach Kommunikation zwischen beiden. Das ist das, was wir manchmal feststellen, dass wie in jedem Beziehungsumfeld eine gute Kommunikation gute Erfolge bringt.
Und warum scheitert man ausgerechnet an der Kommunikation? Wir machen ja eigentlich gefühlt allesamt nichts anderes, als wir permanent mit uns zu reden. Wir werden ja auch zugeschüttet mit Informationen, mit Kommunikation, Social Media, überall. Warum fällt es Unternehmen so schwer oder warum fällt es auch vielleicht Jobsuchenden so schwer, die richtigen Worte zu finden, um dann auch diesen Match zu finden, der dann für beide passt?
Also ein bisschen weiter möchte ich ausholen und auch Unternehmer und KandidatInnen ein bisschen in Schutz nehmen. Es hat sich halt auch sehr, sehr viel verändert in der Art, wie Mitarbeitende und Unternehmen zusammenfinden. Diese ganz großen Veränderungen sind herausfordernd für alle Beteiligten und sind nicht final angekommen in den Prozessen. Und was meine ich damit ist, dass wir einfach eine sehr andere demografische Situation haben, als wir beide sind ja Generation X, als wir das in den überwiegenden Zeiten unserer Jobsuche gekannt haben. So, es ist einfach der Anspruch stark gestiegen, weil Mitarbeitende sind rarer, also die reine Menge an Menschen ist kleiner geworden. Die Zeit hat sich sehr verändert und Personalfindung ist sehr, sehr komplex geworden. Und wenn man das auf Unternehmerseite nicht umgesetzt hat im Sinne davon, dass man sich selber verändert hat, dabei Mitarbeitende zu finden, dann klappt es mit dem alten Weg, wenn man so möchte, nicht mehr so gut. Und um jetzt den Bogen zur Kommunikation zu spannen, Beispiel Stellenanzeige, also das ist ja das Abbild für einen Außenstehenden, kommen meine Fähigkeiten in Frage, kommen meine Bedürfnisse in Frage, also passe ich einfach für eine Position. Früher hat es halt gereicht, so ungefähr Daumen mal bei Bullet Points reinzugeben und es haben sich verschiedenste Menschen beworben und heute klappt es halt so nicht mehr. Und was wir ganz oft erleben, ist gar nicht, dass die Recruiting-Personen das nicht gut aushummeln, sondern dazwischen. Also die Rolle des Hiring Managers in der Fachabteilung und Recruiting, da ist manchmal schon ein bisschen die Schwäche drin. Es ist nicht genau genug, also Kandidaten können sich oft auf einer Stellenanzeige nicht genau vorstellen, was sie tun sollen. Und wenn sie die Wahl haben, bewerben sie sich eben bei einer Stellenanzeige, wo sie wirklich sehr schnell ihren persönlichen inneren Match machen können.
Heidi, nimm uns mal so ein bisschen mit auf so eine Bewerbungsreise jetzt aus deiner Praxiserfahrung heraus. Dein Job ist es ja, für Unternehmen passende Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Ja. Wenn ich jetzt zurückdenke so an die Zeit, wo ich irgendwo so zwischen 20 und 30 Jahre alt war, wo man sich so seine ersten beruflichen Sporen auch verdient zum Beispiel. Ja. Heutzutage, die Leute sind, glaube ich, teilweise besser ausgebildet, als wie es vielleicht wir damals waren, aber auch viel spezifischer. Das heißt, diese Generalisten, die wir früher so quasi auch aus der Uni rausgebracht haben, wenn jemand BWL studiert hat, das war halt so, der hat von allem ein bisschen Ahnung gehabt, war wenig spezialisiert und hat sich dann auch im Job eigentlich eine gute Möglichkeit gehabt, sich erst einmal ja, gut zu etablieren und sich dann vielleicht auch diese Spezifikation zu suchen. Heute habe ich das Gefühl, jeder ist super spezialisiert auf irgendein sehr enges Thema eigentlich und links und rechts, wenn das dann nicht genau passt, dann weiß ich gar nicht, will ich mich da bewerben, weil es ist ja gar nicht das, was ich machen will vielleicht, aber vielleicht auch die Angst, weil ich es ja gar nicht machen kann, was da gefragt wird. Ja. Wie hat sich das so etabliert? Oder jetzt sind wir ein bisschen weg von diesem gesamten Journey gekommen, gell, mit meiner Frage, sorry dafür. Aber erzähl mal deine Erfahrungswerte. Wie wissen das in der freien Wildbahn draußen?
Also diese Beobachtung, die du teilst, das muss man natürlich dann auch ein bisschen auf das Jobprofil runterbrechen. Also unser Fokus, unsere Hauptstellen sind IT-Stellen und Sales-Stellen und bei IT-Positionen ist das, was du ansprichst, natürlich relevant. Also da geht es wirklich ganz exakt darum, welche Technologien, welches Know-how bringt der Kandidat mit. Aber generell finde ich deinen Einwurf ganz gut, weil aus meiner Sicht auch eine Antwort auf Fachkräftemangel oder eine gute Eigenschaft kann sein, einfach ein bisschen mehr einen Blick auf Potenzial zu richten, also bei Menschen. Vieles kann man ja auch lernen, je nachdem eben welche Position es ist. So IT, das kann man sich nicht so schnell aneignen. Aber es ist sicherlich hilfreich, wenn beide Seiten ein bisschen mehr einen Fokus auf Potenzial haben, ob ein Mensch das halt sich dahin entwickeln kann. Diese Starre, die du da so beschreibst, sehe ich ehrlicherweise nicht in meinem Arbeitsalltag.
Das heißt also, die Leute sind schon flexibel nach wie vor.
Also ich glaube, es gibt die Leute nicht. Das ist wirklich ganz verschieden und ich kann es da jetzt nicht mal auch auf Generationen runterbrechen. Also ich erlebe sehr flexible Kandidaten in unserer Generation. Ich erlebe sehr flexible Kandidaten, die jünger sind. Beides gibt es.
Ja, wobei, also auf die Generationen möchte ich sowieso nicht herunterbrechen, glaube ich, weil das ist ja auch etwas, also das stört nie sehr oft in diesen Diskussionen. Mhm. Ich ertappe mich sogar selber ab und an dabei, dass ich mir in so Generationen-Bashing einlasse. Ja. Aber dieses war immer Schimpfen auf die Gen Z, die arbeiten nicht mehr, die wollen nur Life-Balance. Ich glaube, das ist ja so ein Thema, das wäre eine eigene Podcast-Folge wert. Da könnte man wahrscheinlich lang und breit auch drüber diskutieren. Aber was mich schon interessiert, jetzt aus dem unternehmerischen Umfeld heraus, wo du sagst, ja, es gibt weniger Arbeitskräfte. Auf der anderen Seite, ja, es gibt ja doch auch relativ hohe Zahlen an Arbeitslose. Warum ist trotzdem so schwierig für Unternehmen, die richtigen Personen zu finden? Jetzt weiß ich schon, natürlich die Ausbildung spielt eine große Rolle und jetzt speziell bei denen, die keine Arbeit finden, wird es wahrscheinlich vielfach auch an der Ausbildung vielleicht liegen. Aber was sind denn so die konkreten Problemfelder? Und was würdest denn du glauben, müsste sich auch vielleicht irgendwo ändern, sei es in den Unternehmen, sei es bei den Kandidatinnen und Kandidaten, aber auch gesamtgesellschaftlich, / politisch, dass wir da wieder schneller in die Gänge kommen? Weil am Ende des Tages ist das ja auch eine Belastung für uns alle.
Also es geht sicherlich um Ausbildung, also um Skills, um das jetzt in meiner Sprache zu sagen. Es geht um Sprache, geht es ganz viel. Also wenn wir jetzt gerade wieder auf meinen IT-Bereich schwenken, gibt es natürlich sehr oft sehr gut ausgebildete Mitarbeitende, die aber Muttersprache nicht Deutsch haben. Also das, was man aus meiner Sicht als Unternehmen machen kann mittelfristig, ist einfach sich darauf einzurichten und auszurichten, dass man auch Englisch spricht im Unternehmen oder dass Prozesse und dass Arbeitsschritte möglich sind, wenn einer der Personen Englisch spricht. Da eröffnet sich ein riesiger Markt dann tatsächlich natürlich auch in der EU. Und darauf sind aber die allermeisten Unternehmen gar nicht vorbereitet. Mhm. Die ganz großen natürlich, internationalen, aber ansonsten, das eröffnet ganz viel Potenzial.
Also das ist tatsächlich ein Problem, weil das ist ja eigentlich, dass man Englisch spricht.
Bei IT-Stellen ist das tatsächlich natürlich ein Problem. Es gibt einfach sehr viele, oder es gibt Bewerbungen, die wir bekommen und es gibt sehr viele sehr gut ausgebildete IT-Fachkräfte, die aber als Muttersprache halt nicht Deutsch haben. Also gerade zuletzt habe ich eine spezielle Zertifizierung gesucht. Ja, findet sich viel Personal, das eben, wie gesagt, nicht als Muttersprache Deutsch hat. Und es ist aber gefordert von Unternehmerseite. Auch gar nicht, weil sie so starr sind, sondern weil sie halt noch nicht darauf vorbereitet sind, dass die Prozesse und all das so möglich ist. Aber wenn man das irgendwie mittelfristig schafft, wäre das ein guter Weg.
Wie wirkt sich das auch auf, eben auf unseren Wohlstand insgesamt für die Volkswirtschaft? Und was würdest du jetzt vorschlagen oder was glaubst du, dass sich ändern müsste?
Die Haltung kann sich ein bisschen ändern im Sinne von diese Verwöhnzeiten mit ganz vielen möglichen Menschen halt auch geistig hinter uns zu lassen und auch auf Personengruppen zuzugehen, die hinter vorgehaltener Hand oder auch hinter weniger vorgehaltener Hand ein bisschen einen Nachteil haben mitunter am Arbeitsmarkt. Und das sind manchmal tatsächlich Mütter, die nur halbtags quasi oder nicht 38,5 Stunden arbeiten wollen, die sehr gut ausgebildet sind. Und auch Personen ab 50. Also es ist schon oft so, dass sich Unternehmen von uns junge Mitarbeitende wünschen. Unser Blick ist prinzipiell ein bisschen weiter. Ich frage immer auch sehr viel zu den Teams, zum Teamsetting, zur Größe und auch zur Diversität, weil ich da halt dann eben auch weiß, welche Person passt rein. Und ich persönlich, nicht weil ich jetzt selber in dieses Alter komme, aber ich bin überzeugt davon, dass Menschen in verschiedenen Lebensphasen verschiedene Stärken haben. Und sie haben nicht weniger und sie haben nicht mehr, sie haben einfach andere. Und wenn die Kombination da ist, dass man noch jemanden hat, der vielleicht diese Dynamik hat, die sich Wirtschaft immer wünscht, dann ist das super. Aber wir beide wissen das ja zum Beispiel, wir müssen nicht mehr alles ausprobieren, weil wir haben diese Phase schon gehabt, wo wir rausgelaufen sind und alles ausprobiert haben. Und bei manchen Dingen weiß man schon, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, vor allem für einen selber, bei einem selber. Und das Ergebnis ist das Gleiche. Ja, also ich glaube nicht, dass man nur als junger Mensch so richtig erfolgreich sein kann. Das glaube ich gar nicht und das hält sich aber ein bisschen hartnäckig, glaube ich, so dieses Bild vom starken jungen Menschen.
Hängt das mit dem zusammen, dass man da immer noch ein bisschen festhängt in diesen alten Arbeitsstrukturen, wo Arbeit auch gleichgesetzt war, sehr oft mit körperlicher Anstrengung, wo es natürlich ist, dass halt vielleicht jemand, der mit 25 im körperlichen Prime steht, mehr leisten kann als wie jemand, der 55 ist. Jetzt sind wir aber gerade auch in dem Segment, wo du bist, ja in einem reinen quasi Dienstleistungssektor, in dem Sinn, da sitzt man mehr oder weniger den ganzen Tag vor einem Bildschirm und arbeitet Dinge ab, jetzt unter Anführungsstrich. Das heißt, das ist zwar geistig sehr fordernd, aber körperlich ja nur mehr sehr wenig anstrengend im klassischen Sinn. Sind wir da noch nicht über dieses alte Schema drüber gekommen, dass wir da noch immer glauben, ein 30-Jähriger ist automatisch leistungsfähiger, was die Arbeitskraft anbelangt, als wie ein 50-Jähriger? Hängt das auch mit dem zusammen?
Also wir sind schon sehr viel auch unterwegs und auch bei unseren Kunden. Das heißt, eine gewisse körperliche Kraft brauchen wir schon auch noch als Consultants. Aber ja, es gibt sicherlich dieses Zielbild, das mag schon mit dem zusammenhängen, was du sagst, ja, dass das ganz tief im Unterbewusstsein noch mit körperlicher Fähigkeit kombiniert ist.
Weil das ist ja doch auch ein Thema, wenn ich jetzt so an die politische Diskussion oft denke, wenn man jetzt darüber redet, ja, möglicherweise Arbeitszeit verlängern, weil wir ja auch alle länger leben, dann kommt ja sofort reflexartig immer, ah, aber die Dachdecker oder die Asphaltierer. Und da hat man immer so das Gefühl, das ganze Land besteht aus Dachdeckern. Ja. Und jetzt weiß ich aber nicht, aber in Wirklichkeit gibt es da wahrscheinlich nur ein paar Tausend vielleicht, wenn überhaupt in Österreich. Ja. Und es gibt aber wahrscheinlich 500.000, die mit IT arbeiten.
Also da muss man sicher die Jobgruppen ganz unterschiedlich bewerten. Ja. Also wo eine körperliche Komponente dabei ist, da bin ich sicher auch nicht die Hauptansprechperson, weil da bin ich nicht die mit der größten Expertise, weil wir nur White-Collar-Positionen vermitteln. Aber ich kann jetzt beispielsweise von unseren Jobprofilen sagen, ich persönlich meine, dass man als Recruiter mit gewisser Lebenserfahrung eventuell das Bessere gegenüber ist, weil es geht viel um Gesprächsführung, es geht viel darum, auch sich selber zu kennen und seine eigene Bias zu kennen. Und das ist mit 30 anders als ein bisschen später. Aber ja, ich bin pro Arbeitnehmer in jedem Alter. Es geht um die Fähigkeit, um die Passung. Das ist so meine Perspektive.
Wenn wir jetzt wieder ein bisschen in das Thema Finden von Personal reingehen. Und du hast ja am Anfang gesagt, das Thema Kommunikation ist da eines, das immer wieder zu Problemen führt, weil man ja vielleicht sogar ein bisschen aneinander vorbei kommuniziert. Deine Kunden sind ja in der Regel die Unternehmen, die bei dir den Auftrag geben, einen Job, der bei ihnen offen ist, zu besetzen. Ja.
Genau.
Was rätst du Unternehmen, dass sie mal so grundsätzlich machen sollten, damit es überhaupt eine Chance gibt, einen guten Match zu finden? Was sind denn da so Grundvoraussetzungen, die es braucht heute in einem Unternehmen, damit ich gutes Personal finden kann?
Also ich rate gar nicht so viel, sondern Schwachstellen, die ich glaube, die es gibt, agiere ich halt dann aus. Was meine ich damit? Also ich möchte immer auch mit dem Teamlead sprechen. Also ich höre mir mindestens von zwei verschiedenen Leuten an, welche Rolle ist es, die wir besetzen. Weil es ist ganz oft so, dass dann vielleicht auch in so einem Dreier-Teams-Meeting oder in einem persönlichen Meeting in dem Gespräch feststellt, dass die zwei, die in irgendeiner Art und Weise mit dieser Rolle zu tun haben, die besetzt werden sollen, nicht einig sind. Und das ist ganz wichtig, wenn man das ganz früh auflöst. Ja, was sucht man wirklich und wie ist die Person in der Fantasie von Ansprechperson A und in der Vorstellung von Ansprechperson B, dass da mal eine Homogenisierung passiert.
Aber das heißt auch, die Kommunikationsschwachstelle ist gar nicht zwangsläufig zwischen Unternehmen und Bewerbern, sondern die ist vielleicht schon zwischen Fachbereich
ist
und
HR-Abteilung. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Also da entweder zwischen Fachbereich und HR oder eben auch schon sehr unterschiedliche Vorstellungen in einem Team, wo zwei Leute was zu sagen haben. Einer mag vielleicht der klassische Teamlead sein, aber einer ist der Senior Lead Architekt oder so. Und auf den hört man auch ganz stark und man weiß als Personalberaterin, wenn der Kandidat der Person nicht zusagt, wird es langfristig auch nicht funktionieren. Also man braucht ein Go und ein Ja von beiden. Und da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Dann ist es klar, dass man da 10 Kandidaten hinschicken könnte und niemand wird es werden, weil die müssen mal diese ganz großen Unterschiede in der Vorstellung abgleichen.
Das heißt, da wirkst du ja dann schon wieder wie eine Art Mediator, ja.
Ich glaube, es ist auch gar nicht böse, es ist auch gar keine so besondere Leistung. Es ist ganz einfach oft im Alltag, dass Dinge nicht ausgesprochen werden. Das kann man auch in ganz vielen verschiedenen Szenarien anwenden im Leben. Man hat selber eine Vorstellung, spricht es aber nicht aus. Der andere hat ganz klar seine Vorstellung und beiden ist nicht bewusst, dass man da eigentlich nicht die gleiche Vorstellung hat.
Okay, ja, dann wird es natürlich auch nichts mit dem idealen Bewerber, weil eigentlich suche ich dann zwei verschiedene Menschen.
Und das Unausgesprochene, der eine wünscht sich halt eben unbedingt einen Jungen und sagt das aber nicht. Also es ist auch ganz wichtig, Dinge auszusprechen, die man sich vorstellt. Sagt, naja, uns ist egal, dann schickt man den ersten hin und dann gibt es lange Gesichter.
Okay, und dann kommt die Rückmeldung, naja, der ist mir aber eigentlich zu alt, ja. Dann ist es aber nicht egal.
Ja, also wir fragen deshalb sehr, sehr, sehr viel und ganz konkret hinterfragen wir auch Dinge, die gesagt wurden und dann klappt das gut.
Und dann, der nächste Schritt ist quasi, du gehst raus und sondierst den Markt, sage ich jetzt mal, wer ist da und wie gehst du es an, wie findest du Leute, weil das sind ja jetzt nicht nur Jobsuchende unterwegs. Das heißt, ich weiß ja nicht, bei jedem sucht er jetzt einen Job oder wäre er offen für einen neuen Job. Wie finde ich das eigentlich raus, ob jemand bereit wäre, eine neue Herausforderung in einem neuen Unternehmen anzunehmen überhaupt? Das stelle ich mir ja so schwierig vor, weil du kannst ja auch nicht hergehen und einfach nur 1000 Leute per Zufall anschreiben und es wird schon einer bicken bleiben, oder? Das ist ja.
Also wir arbeiten natürlich mit Direktansprache. Also früher das Wort Headhunting, auch heute noch vertreten. Ich persönlich mag es halt nicht, weil ich jage niemanden, sondern ich gewinne. Das wäre ja mein Zugang. Aber es gibt natürlich verschiedene Tools und Möglichkeiten, die man hat, um da Plattformen zu verwenden und diese Profile zu finden und zu haben und dann ins Gespräch zu kommen.
Konkret, gib uns mal ein Beispiel. Wie läuft denn da so ein Akquise-Vorgang ab? Wie kommst du denn wirklich dazu, zu jemandem?
Wir machen verschiedenste Wege, aber...
Weil du sortierst ja auch vor. Das heißt, du machst es ja schon so, dass sich dann nicht einfach 100 Leute auf irgendeinen Job melden, sondern, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch das, was ihr ja so besonders macht oder was euch so special macht, ist ja, dass ihr wirklich nur mehr die Leute dann auch zu den Unternehmen schickt, wo man eigentlich davon ausgehen kann, jetzt geht es gar nicht mehr nur um die Qualifikation, sondern jetzt geht es ums Menschelt und passt. Und diese Vorselektierung, die muss ja irgendwo erfolgen und die passiert ja bei dir oder bei euch
im
Unternehmen.
Ja, also jeder macht es ein bisschen anders. Unser Stil ist, dass wir Qualität geht vor Quantität und wir sehen unsere Rolle so, dass eben die Vorselektierung, das ist das, was du schon mal gehört hast von mir, eher sehr fein ist. Soll bedeuten, ich schicke nicht 5 hin und 3 davon passen nur so halb, sondern ich schicke vielleicht nur 2 oder 3 hin. Genau, und die unterscheiden sich aber entweder in der Persönlichkeit oder im Alter und dann ist es einfach nur der Geschmack, ja, passt vom Menschlichen wirklich so zusammen, wie wir das glauben oder nicht. Es ist halt ein Funnel sozusagen, also man spricht mit sehr, sehr vielen Menschen und interagiert mit sehr, sehr vielen Menschen, damit man am Ende diese 2, 3 hinschickt. Ja. Wir arbeiten, es gibt natürlich verschiedene Plattformen und verschiedene Speziallizenzen, die wir in der Talentakquisition verwenden, wo wir schon eben eine Vielzahl von Profilen, also Zugang haben und dann werden die schon angeschrieben, ob Interesse besteht und dann ist es halt ein mehrstufiger Prozess vom ersten Telefonat zum tiefen Interview, zum persönlichen Interview und unser Ziel ist es, wir schreiben ein ausführliches Profil und das Ziel dabei ist bei uns so, dass ich wünsche mir immer, dass wenn mein Hiring Manager dieses Profil gelesen hat, dass er das Gefühl hat, er wäre beim Gespräch dabei gewesen und kann darauf aufbauen. Das ist immer so mein Ideal. Ist es wirklich unseren Kunden und unseren Hiring Managern maximal die Zeit zu ersparen. Ja, also dass er sich wirklich darauf verlassen kann, dass das nicht jetzt auch wieder so Bullet Points sind, was den Kandidaten betrifft, sondern dass es wirklich ein Abbild der Person ist, sowohl auch persönlich. Und ich schreibe auch gern, wie ich Kandidaten erlebe. Und das, also das ist sicherlich ein bisschen ein Profil der anderen Art, ja, weil ich versuche, multidimensional abzubilden für unsere Hiring Manager, wie der Kandidat ist und nicht nur hat die Cisco XY-Zertifizierung.
Das heißt, da steckt aber trotz des hohen Digitalisierungsgrads wahnsinnig viel persönliche Ansprache drinnen. Ja?
Also das ist auch, und das wird sich aus meiner Sicht auch nie ändern, auch zu vielleicht 20 Jahre in die Zukunft gesprochen, weil Menschen immer mit Menschen arbeiten.
Weil da sind wir jetzt schon beim nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte, eben was veranlasst Menschen dazu, ihr Jobumfeld zu verlassen? Jetzt hast du es eh gesagt, es ist also oft, weil es dort nicht mehr passt, also das Gefühl, es stimmt nicht mehr. Manchmal vielleicht immer, ich bin am Zenit angekommen, mehr geht nicht, wenn ich vielleicht von einem kleinen Unternehmen komme, dann wäre die nächste Position, ich übernehme das Unternehmen, das lässt der Chef nicht zu. Verstehe ich's. Aber ansonsten sagst du, einer der Hauptursachen ist es, dass es quasi menschlich nicht passt. Das hört man ja sehr oft. Und wir haben vor kurzem ein Interview geführt mit Anna Kleisner und Peter Feuthofer, die eine Studie gemacht haben, auch zum Thema Resilienz von Unternehmen, wo ganz klar auch rauskommt, Unternehmen, die ein gutes Betriebsklima haben, wo weniger Fluktuation herrscht als wie in anderen Unternehmen, die sind auch in Krisen viel resilienter. Die durchtauchen Krisen besser, weil sie eben einen guten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenstamm haben, ja, der sie auch viel besser durch solche Krisensituationen trägt. Aus deiner Erfahrung heraus, warum fällt das manchen Unternehmen so viel schwerer als wie anderen? Und was sind denn da so Best-Practice-Beispiele, die man geben kann, wo man sagt, man, da gibt es vielleicht ganz einfache Stellschrauben, an denen man mal drehen kann, die gleich einen positiven Einfluss haben auf das Klima im Unternehmen? Oder gibt es das nicht?
Das ist sicher eine Haltungsfrage mal prinzipiell, ja. Also welche Haltung habe ich als Unternehmen meinen Mitarbeitenden gegenüber? Sollen die einfach nicht viel wünschen und ihre Leistung bringen? Oder habe ich da eher einen Zugang, der mehr auf Augenhöhe ist? Aber eine Antwort kann ich dir geben, weil wir fragen immer in unseren Interviews, es gibt ein paar Fragen, die wir immer stellen, und ich frage immer, was den Menschen am wichtigsten ist bei einer zukünftigen Arbeitsstelle. Und es gibt das Wort, das am häufigsten fällt, ist Wertschätzung tatsächlich. Und das ist ganz faszinierend, weil einigermaßen zivilisiert und wertschätzend miteinander umzugehen, glaubt man, ist nicht so schwer. Und da muss man wahrscheinlich dann ein bisschen weiter ausholen. Also ja, Unternehmen, die auch eine gute Bindung zu ihren Mitarbeitenden haben, aber jetzt nicht in einem negativen Sinn, sondern die halt einfach, wo es eine Verbindung auf Augenhöhe ist, die sind deutlich besser aufgestellt, ja, weil die Mitarbeitenden dann auch bleiben, wenn einmal eine Situation schwierig ist, wenn einmal zu wenig Teampower da ist, wenn eine Person fehlt im Team und die anderen überarbeitet sind, weil es so viel Workload ist. Das taucht man eher durch, wenn man eine gute Verbindung hat, als wenn man sie nicht hat.
Aber warum gibt es Unternehmen, die das nicht schaffen? An was kann denn das liegen? Weil im Grunde genommen denkt man sich, okay, da müsste ich ja jetzt nicht unbedingt einen Abschluss in Psychologie haben, dass ich mir sowas zusammendenken kann, sondern es gibt ja ein altes Sprichwort, das heißt, der Ton macht die Musik, oder wie ich in den Wald hineinschreie, so kommt es zurück. Ja? Das heißt, wenn ich meine Leute normal und gut behandle, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Leistung gut ist von ihnen. Und wenn ich sie schlecht behandle, wenn ich nicht branchenüblich zahle, wenn ich schlechtes Arbeitsumfeld habe, jetzt keine Ahnung, ich sage auch, wenn ich vielleicht nicht um Arbeitssicherheit kümmere oder solche Sachen, und es gibt bei mir im Unternehmen 20 Unfälle im Jahr, dann werde ich ein schlechtes Image haben, dann werden die Leute sich nicht einhauen. Aber das wäre ja eigentlich Common Sense, würde ich jetzt mal so sagen. Was macht denn das aus, dass es trotzdem passiert? Warum kann das eigentlich heutzutage im 21. Jahrhundert noch sein? Da würde mir jetzt gar nicht unbedingt nur deine Expertenmeinung interessieren, sondern einfach einmal die Meinung von der Heidi Berl, die ja auch schon in großen Unternehmen gearbeitet hat und jetzt ihr eigenes Unternehmen führt. Warum ist das so?
Also das ist ganz entscheidend, die persönliche Haltung. Welche persönliche Haltung habe ich als Heidi zu anderen Menschen? Und was ist meine Motivation, um jetzt diese Großunternehmen anzusprechen, warum ich eine Führungskraft sein möchte? Die Motivation ist häufig nicht aus lauter Zuneigung zu anderen Menschen, sondern die ist schon sehr getrieben vom eigenen Interesse. Und das merkt man dann einfach auch im Umgang mit Mitarbeitenden. Ja.
Aber wie wirkt denn sich das aus? Also ich habe ja manchmal das Gefühl gehabt, wenn ich zurückdenke an meine Corporate-Zeit, dass man oft die falschen Personen in Führungspositionen gehievt hat. Und zwar falsch, nicht im Sinn, dass die es nicht verdient hätten. Ja? Aber dass sich gezeigt hat, dass die zwar in ihrem Fachbereich vielleicht wirklich super gearbeitet haben und perfekt abgeliefert haben. Ja? Und die Belohnung war eine Beförderung, Teamlead, Abteilungsleiter, was auch immer. Ja? Das Problem sehr oft ist ja dann, die reise damit aus diesem operativen Geschäft raus, die mache ich zu Administratoren. Und es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich super in meinem Fachbereich bin, ob ich jetzt, keine Ahnung, super Coder bin, sage ich jetzt einmal zum Beispiel, um in der IT-Branche zu bleiben, als super programmieren kann, oder ob ich ein Team führen kann. Ja? Da brauche ich ja Management-Skills. Am Ende fürs Unternehmen heißt es, ich habe einen sehr guten Programmierer verloren und einen vielleicht mittelmäßigen, wenn nicht sogar schlechten Manager dazu gewonnen. Ja? Das hilft am Ende des Tages gar niemandem, oder? Und ich möchte nur noch ganz schnell ausfinden, ich habe das ein einziges Mal erlebt, ich kann mich erinnern, da hat man jemanden zum Verkaufsleiter befördert und der ist nach einem halben Jahr gekommen und hat von sich aus gesagt, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich bin ein super Verkäufer, aber das kann ich jetzt nicht mehr machen, jetzt muss ich Teams führen, ich darf eigentlich lieber wieder rausgehen, ich darf wieder gern im Verkauf arbeiten, aber nicht das machen, und der ist freiwillig wieder zurückgestiegen. Das ist eine enorme Größe, wenn das jemand kann. Das passiert aber, also das habe ich ein einziges Mal erlebt in, weiß nicht, 35 Jahren Berufserfahrung.
Ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil es halt so diesen klassischen Karriereweg gibt, und wenn man quasi das alles richtig macht, dann hat man irgendwann eine Führungsposition. Das ist sehr weit verbreitet. Es gibt aber schon oft Unternehmen, die eine sogenannte Fachkarriere auch quasi als Entwicklungspfad für Mitarbeitende anbieten, und sagt, du wirst nicht tief führen, du wirst halt extrem gut und du wirst ein ganz extremes Expertenlevel in der Kompetenz haben, die du halt hast. Über Führungskräfte könnte ich ein eigenes Buch schreiben, auch die ich selber erlebt habe, im Guten und im Schlechten. Und man muss nun mal ehrlicherweise auch dazu sagen, dass Führungskräfte halt oft das Ziel haben, gewisse monetäre Ziele zu erreichen. Gute Führungskräfte sind allerdings Gold wert. Und auch Menschen gemäß ihren Talenten einzusetzen, davon halte ich sehr, sehr viel. Ja. Also vielleicht auch Kandidaten zu unterstützen, herauszufinden, was möchte ich denn wirklich, und dann dort zu positionieren, dann ist das auch ein Faktor, der sehr dazu beiträgt, dass Mitarbeitende bleiben. Was ich sehr kritisch sehe und warum es wahrscheinlich so viele Führungskräfte gibt, die auf der menschlichen Ebene nicht dafür geeignet sind, Menschen zu führen, ist, weil es interessanterweise oft so ist, dass beim Einsetzen von Führungskräften, das wird dann ohne HR gemacht, interessanterweise. Das ist ganz spannend.
Spannender Punkt, sehr spannender Punkt. Heidi, bevor wir zum Schluss kommen, Weihnachten ist ja nicht mehr allzu weit weg.
Nein.
Wenn du dir was wünschen könntest im Bereich, wie sich das Personalwesen in der Zukunft entwickeln sollte vom Christkind, was würdest du dir denn unter den Baum legen lassen?
Ich würde mir für uns alle unter den Baum legen lassen, Authentizität. Ja, also dass man wirklich ehrlich miteinander spricht, Unternehmen und Mitarbeitende, das habe ich, das kann ich, das will ich. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Und eine Empfehlung oder mein Christkindwunsch ist einfach auf Augenhöhe zusammenkommen, Unternehmen und Mitarbeitende. Und dann wird bestimmt alles ganz wunderbar.
Gut, Heidi, ich glaube, jetzt haben wir das Thema einmal ganz schön umrundet. Wir haben jetzt einen ganz guten Einblick erhalten, warum es manchmal auch Unternehmen wirklich schwerer fällt, gutes Personal zu finden, um den Bogen zur Einstiegsfrage wieder zu schaffen. Vielen Dank für diese Insights. Vielen Dank, dass du uns da ein bisschen durch diese Reise durchgeführt hast. Ich wünsche dir noch einen schönen, entspannten Rest-Advent und dann hoffentlich auch einmal erholsame Feiertage und dir und deinem Team bei der Artus natürlich ein sehr erfolgreiches Jahr 2026 und ganz viele neue Jobs, die du besetzen kannst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch schöne Weihnachten wünsche ich.
Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.